Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Freut mich jedes Mal. Amen. Gut, jetzt lasst uns mal aufschlagen zum 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 11. Ich lese euch mal vor, was da steht. Ich habe das aufgeschrieben. Da steht, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Und wir wissen, dass der Übergang zwischen Kindsein und Erwachsenwerden nicht immer der allerleichteste ist. Also wenn du leicht warst, pflegeleicht warst in dieser Zeit, so zwischen 15 und sagen wir mal 18 oder so, dann bewundere ich deine Eltern. Ja? Irgendwie mussten sie was richtig gemacht haben. Aber ich kenne genug aus den besten Familien, die echte Schwierigkeiten hatten. Deren Kinder mit Erwachsenwerden und so. Aber irgendwann kommt die Zeit, da bist du dann erwachsen, dann musst du schauen, wo du bleibst. Amen. Meine Botschaft heute heißt, von Manna zu Milch und Honig. Oder, wenn Gott deine Reife erzwingt. Denn was ist das Gute an Manna gewesen? Die Israeliten mussten nichts, aber auch überhaupt gar nichts dafür tun. Es ist ihnen zugeflogen. Es ist ihnen jeden Morgen zugefallen. Alles, was sie machen mussten, als sie aus dem Zelt rausgehen und Gottes Speise hier, das Essen einsammeln. Das sind sozusagen die Unterstützung. Das sind die Subsidien, ja, die Eltern ihren Kindern geben. Zum Beispiel, wenn sie studieren oder wenn sie noch Kinder sind, klein sind. Da blecht der Vater für alles Mögliche. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo Gott deine Reife erzwingt. Da hört das Manna auf. Und dann dürfst du jetzt nicht sagen, oh nein, Gott lässt mich hängen, sondern vielmehr hat Gott dann für dich Milch und Honig. Nur Milch und Honig, weißt du, die fallen nicht vom Himmel, sondern die musst du heranzüchten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Da musst du was dafür tun, da musst du dafür arbeiten. Und dieser Übergang von die eine Gnade Gottes hört auf und eine neue Gnade, eine andere Gnade Gottes beginnt, das schauen wir uns ein wenig an heute. Denn manchmal ist es ganz einfach so, dass Gott unsere Reife erzwingt, ob wir wollen oder nicht. Und das wollen wir uns, wie gesagt, genauer anschauen. Ich lese mal noch vor aus 5. Mose Kapitel 32. Ich fange mal in Vers 11 an. Wie der Adler sein Nest aufstört, das könnt ihr hinter mir sehen. Da ist ein goldener Adler, der göttliche Adler mit den Jungen drinnen im Nest. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seine Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt, so leitete der Herr ihn, Israel, und kein fremder Gott war bei ihm. Also wenn der Adler das Nest aufstört, dann bedeutet das, das Nest wird plötzlich unbequem und es fühlt sich überhaupt nicht mehr an wie daheim. Und dann denkt sich dieser Adler, ich muss jetzt hier raus, hier ist es so unbequem, die ganzen flauschigen Federn sind weg und die Eltern, die sind so komisch. Dann fängt er an, herumzuhüpfen auf dem Felsen im Adlerfall, ansonsten auf den Ästen. Der Nestling wird zum Ästling. Dann hüpfen sie rum und irgendwann fangen sie dann an, mit ihren Flügeln zu schlagen. Und sie fliegen auch ein paar Meter, tatsächlich. Aber es kann natürlich sein, dass die dann erstmal ein bisschen ins Strudeln kommen, diese Adler. Und dann kommt der Adler an und er breitet seine Flügel auf und er nimmt das abstürzende Jungtier auf seine Flügel auf, trägt es. Und plötzlich denkt der junge Adler, das ist ja wie in alten Zeiten. Vater und ich, wir sind wieder so, ja, wir sind wieder richtig gut. Hier haben gute Gemeinschaft. Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde. Schaut, die Höhen der Erde, das sind Orte der Autorität. Gipfel, erinnert euch dran. Der Götterberg im obersten Norden heißt es bei den Propheten. Jesus wurde versucht vom Teufel auf einem hohen Berg. Da wurden ihm dann die Bereiche der Welt gezeigt und so. Die Höhen sind Orte der Autorität und der Macht. Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde. Bedeutet, dieser Jungadler, der fängt an, in Autorität zu kommen. Und dem werden von Gott neue Positionen erschlossen, die Höhen der Erde. Und er aß den Ertrag des Feldes. Ja, ha, ha, ha. Das ist jetzt was ganz was anderes. Im Nest kamen die Eltern und haben ihn versorgt, haben ihm alles Mögliche gebracht. Ihr wisst schon, Teile von Tieren. Ihr müsst mal einen Film anschauen, wie ein Adler kommt und einen Fuchs schlägt. sind Grifftöter, ja, Wumms. Das ist spektakulär, da gibt es spektakuläre Aufnahmen, aber wahrscheinlich wissen das Jäger mehr zu schätzen als andere, ne? Weil die greifen ja nicht nur Füchse, sondern auch andere Tiere, Bambi und so, und naja. Egal, auf jeden Fall, mein Punkt ist der, dass die Adler Eltern die Jungen versorgen im Nest. Manna. Aber jetzt plötzlich heißt es hier, er aß den Ertrag des Feldes. Weißt du, was du machen musst, um den Ertrag des Feldes zu essen? Du musst erst einmal im Metzen die Rösslein einspannen und dann anfangen zu pflügen auf deinen Feldern. Das ist Arbeit, schweißtreibende Arbeit für nichts und wieder nichts. Du siehst nichts. Und dann musst du auch noch das Wenige, das du hast, dein Saatgut nämlich, das Wenige, das du hast, ausstreuen. Dann hast du noch weniger. Und dann brauchst du Geduld. Und irgendwann ist es dann so, dass der Herr den Segen gibt und dann wächst der Ertrag und dann musst du das auch noch ernten. Nachdem du das geerntet hast, musst du das dreschen. Nachdem du das gedroschen hast, musst du es worfeln, dass das Streu wegfliegt und dann hast du endlich das Korn. Das Korn musst du dann aber auch nehmen und musst es der Frau geben, damit sie mahlen kann oder überhaupt mal in die Mühle geben. Damals hatten die Handmühlen und das haben Frauen gemacht. Wir kennen heute Windmühlen, beziehungsweise wieder. Das ist eine uralte Technologie, ja, die mal aus der Mode kam. Jetzt ist sie wieder modern, aber es hat einen anderen Grund. In der Mühle wird gemahlen und dann hast du Mehl. Und dann musst du dieses Mehl backen. Und nachdem du es gebacken hast, musst du es schneiden und dann musst du es buddern und dann erst hast du was zu essen. Also, Manna ist viel leichter. Einfach die Hand aufzuhalten oder sich an den Tisch zu setzen und die Mutter stellt dir einen Teller hin, ist viel leichter. Deswegen leben so viele 35-Jährige noch daheim. Ich hoffe, dass der Herr dir das Nest so unbequem macht, dass du bereit bist, aus dem Fenster zu springen und endlich zu fliegen anfängst. Vielen Dank für das einsame Amen hier. Amen. Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde, er aß den Ertrag des Feldes und er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen. Du hör mal, du kannst zum Felsen hingehen und kannst saugen, so viel du willst, da kommt kein Honig raus. Wenn es hier heißt, er saugt die Honig aus dem Felsen, dann bedeutet das, hier ist ein übernatürlicher Segen drauf. Hier macht er aus extrem wenig, praktisch aus nichts, eine Erfolgsstory. Das ist Gottes Plan für dich, aus nichts eine Erfolgsstory zu machen. Das ist der Segen, den der Herr für dich hat. Wenn du bereit bist, Manna Manna bleiben zu lassen und dich anfängst, auf Milch und Honig zu konzentrieren. Er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus dem Kieselfelsen. Also wenn du Kiesel in den Mund nimmst, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber ich kann es mir vorstellen, das ist eine staubige Angelegenheit und so richtig schmecken tust du das nicht. Ja, also ist nicht so besonders. Aber hier heißt es, aus dem Kieselfelsen, aus einem besonders großen Kiesel, kommt Öl heraus. Das ist fast so wie seinerzeit, als Mose den Felsen schlug und es kam Wasser raus. Leute, das ist übernatürlich. Hier ist die Rede davon, dass wenn Gott dir jetzt das Manna abdreht und dir Milch und Honig gibt und dir den Ertrag des Feldes gibt und dich einherfahren lässt auf den Höhen der Erde, dass es zwar mit Anstrengung unterwegs ist. Es ist anstrengend. Wir wollen uns da mal gar nichts vormachen. Wenn du pflügen tust, hinter einem Rindvieh herläufst, du musst jetzt nicht an deinen Chef denken oder an jemanden anderen, und Pfurchen ziehst, rauf und runter und jeden Tag dasselbe, bis dieses elendgroße Feld endlich gepflügt ist. Du, da kannst du schon mal ins Schwitzen kommen, da kannst du schon mal irgendwie dir denken, geht's nicht auch anders? Wo ist es Manna? Manna, Manna. Kennst du noch das Lied? Du, 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 du. Manna, Manna. Ein altes Lied, wer das noch kennt, ist schon alt. Aber dort liegt der Segen. Dort ist jetzt der Segen. Der Segen hat sich verschoben. Oh, ich muss jetzt mit meiner eigentlichen Botschaft langsam anfangen. Ein unreifer Christ, ihr Lieben, der denkt auf dem Weg durch die Wüste am Feind vorbei, an den Knoblauch, an die Fische Ägyptens und an das, dass es ihn nichts gekostet hat. Er konnte sich an den Tisch setzen und der Sklavenmeister, der hat ihm seinen Schlag-Eintopf gegeben und da war Knoblauch drin und da waren Zwiebeln drin und das war alles wunderbar. Es gibt Christen, die bedauern tatsächlich, dass der Herr sie errettet hat, nicht, dass sie die Errettung bedauern würden, aber dass sie jetzt nicht mehr in Ägypten sein können, das bedauern sie tatsächlich. Es gibt Christen, du erzählst ihnen von Jesus und sie bekehren sich, aber sie verändern sich nicht. Sie kommen auch in keine Gemeinde, sie lesen auch die Bibel nicht, sie sind jetzt gerettet, sie leben jetzt weiter in Ägypten. Und dort genießen sie dann das Sklavenleben, sie haben keine Vision für mehr. Dort kriegen sie dann ihre Fische und ihren Knoblauch und das genügt ihnen, das langt. Leute, das ist viel zu wenig. Eine solche Art von Christenleben ist nie befriedigend, denn du hast jetzt ein schlechtes Gewissen beim Sündigen und das wird sich auch nie ändern. Du kannst also ein wirklich elendes, ein dreckselendes Leben führen als Christ, der sich nicht weiterentwickeln will, der von der Gnade Gottes lebt, immer wieder Manna bekommt und so, aber den eigentlichen Segen nicht bekommt. Das ist wirklich bedauerlich. Ein unreifer Christ, der betrauert, dass er nicht mehr in Ägypten sein kann, dass Ägypten keinen Spaß mehr macht. Ich hatte schon Leute bei mir, allen Ernstes, die kamen und gesagt haben, hey, ich fahre lieber zur Hölle, als den Beischlaf mit meiner Freundin aufzugeben. Ich habe mir gedacht, wie bescheuert. Soll er sie halt heiraten, meine Güte, wenn er sie nicht lassen kann? Was soll das bitte? Das eine gegen das andere abzuwägen. Oder eine Frau kam zu mir und hat gemeint, ach Männer, ich kann nicht mehr rauchen, seit ich Christ bin, ohne schlechtes Gewissen. Ich wünsche mir, ich hätte mich nicht bekehrt. Ich habe mir gedacht, unreif, töricht. Aber sowas gibt's. Das ist natürlich nichts für uns hier, natürlich, ganz klar. Aber der Herr hat seinerzeit so geführt, dass das Volk, das nicht ans Kämpfen gewöhnt war, das an negatives Denken gewöhnt war, an die Knechtsknute gewöhnt war, dass er die in die Wüste geführt hat, aber nicht auf dem kürzesten Weg nach Kanaan geführt hat, sondern einen längeren Weg. Warum hat er das gemacht? Weil zwischen Kanaan und Ägypten die Philister waren und die Philister waren Krieger. Von Jugend an haben die den Krieg gelernt. Goliath zum Beispiel, ne? Von Jugend an haben sie den Krieg gelernt. Und Gott hat gewusst, wenn ich diese jämmerliche Bande hier auf diese ausgebildeten Krieger treffen lasse, dann würden meine Leute zwar gewinnen, aber der psychologische Stress, die würden wahrscheinlich zusammenbrechen, die würden mit wehenden Fahnen, die würden die Schuhe verlieren bei der Flucht nach Ägypten zurück in die Knechtschaft. So hat er sich gedacht, das machen wir anders. Ich führe den langen Weg um den Feind herum. Es hat länger gedauert, aber zum Schluss mussten sie nicht kämpfen. Wer ist ganz froh, dass er nicht kämpfen muss? Also mir ist es ganz recht, wenn er mich um den Feind herumführt. Dauert vielleicht länger, aber ich bin am selben Ort und ich musste nicht kämpfen. Aber das haben die nicht verstanden. Der führt uns um den Feind herum. Und sie haben gemotzt und gemeckert. Die Seele wurde ihnen kurz auf dem Weg, heißt es in der Bibel. Das ist ein Zeichen von Unreife, wenn du die ganze Zeit dich beschwerst. Sind wir schon da? Nein, wir sind noch nicht da. Du wirst sehen, wenn wir da sind. Denn dort, wo wir dann sein werden, da gibt es dann Milch einerseits und Honig andererseits, aber es gibt auch Jericho, es gibt Riesen, es gibt Herausforderungen, denen du jetzt im Moment mental noch nicht gewachsen bist. Also sie gehen durch die Wüste. Aber der unreife Christ, der kommt aus der Wüste nie raus, weißt du? Jedes Mal, wenn der Herr ihn nach Kanaan führen will, an seinen eigentlichen Ort der Berufung, an den Ort, an dem Milch und Honig fließt, schmeißen sie Staub in die Luft, zerreißen die Kleider und sind beleidigt. Viel zu schwer, was der Gott von uns verlangt. Was soll das? Wir brauchen eine andere Anschauung. Und manchmal sieht der Herr, dass wir zwar noch bequem sind, aber er sieht in uns den stählenen Mut, der noch irgendwie unter der ganzen Bequemlichkeit verborgen ist. Und dann fegt er den weg und er bringt uns zur Reife. Wenn du alte Filme anschaust, zum Beispiel aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die Soldaten, die heimkamen aus der russischen Gefangenschaft zum Beispiel, da sind Leute dabei, die sind 25, 30 Jahre alt. Aber wenn du die anschaust, dann sehen die aus, wie wenn die 50 oder 60 wären. Die sehen reif aus. Du siehst denen an, dass die Verantwortung getragen haben. Ich dachte mir, hey, ihr seid die Fußballer von damals zum Beispiel. Ihr seid, was weiß ich, 25 Jahre alt und ihr kommt mir vor, wie wenn ihr älter wärt als ich und ich bin doppelt so alt wie ihr. Verstehst du? Reife ist nicht unbedingt eine Frage des Alters. Frag David. David war ein 17-Jähriger, der Riesen erlegt hat, was gestandene Könige nicht konnten und gestandene Feldherren und so weiter. Also es gibt es. Wieso waren die so reif seinerzeit? Naja, die waren im Krieg. Im Krieg musst du Entscheidungen auf Leben und Tod treffen, und zwar jeden Tag. Da bist du für viele Leute verantwortlich. Und dieses Verantwortung übernehmen, dieses Stress aushalten, das hat die geprägt. Und jetzt, wenn die also kamen und ein zerstörtes Land aufbauen mussten, dann haben die sich nicht hingesetzt und haben gewartet, dass jemand das für die macht, sondern dann haben die Ärmel hochgekrempelt und haben losgelegt. Haben die gemacht, seinerzeit. Der Herr möchte, dass wir die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Amen. Es ist also Zeit für uns, ja. reif zu werden, erwachsen zu werden. Der Herr wird uns mit Herausforderungen konfrontieren, die wir so noch nicht hatten. Aber wenn er jetzt Manna aufhören lässt, dann ist die Zeit von Milch und Honig gekommen. Ohne Manna kein Milch und Honig. Also ohne den Verlust von Manna kein Milch und Honig. Nun gut, ich greife mir die ganze Zeit hier vor. Nur mal ganz kurz, der unreife Christ. Gott trägt ihn. Gott versorgt ihn mit Manna. Gott versorgt ihn mit Anrufen von Gemeindemitgliedern, von Freunden und so weiter und so fort. Er kühlt ihn in der Wüste mit der Wolkensäule. Er wärmt ihn mit der Feuersäule in der Nacht. Das ist also ganz wunderbar. Er hält die Schlangen und die Skorpione fern. Das ist alles prima. Und was macht unser Christ? Was macht unser Wüstenchrist? Er beschwert sich. Er beschwert sich. Dieses Manna, es hängt mir zum Hals raus. Ich will was anderes. Ja, das Problem ist, dass wir immer was anderes haben wollen, bis wir das andere dann haben. Und dann wollen wir wieder was anderes. Jetzt ist das Gras, jetzt ist das Grüne auf der anderen Seite Syndrom. Aber weißt du, wenn einer tatsächlich auf grünerem Gras steht, dann wahrscheinlich deswegen, weil er härtere Kämpfe durchgefochten hat als du. Amen. Ich weiß, solche Sätze gehen immer besonders gut, kommen immer besonders gut an. Nun gut. Jetzt lasst uns mal aufschlagen zu Josua Kapitel 5. Denn jetzt ist die Zeit für uns und für Israel, nicht nur passiv zu empfangen, sondern aktiv zu werden. Nicht nur Manna zu empfangen, sondern zu pflügen und Land einzunehmen. Kanaan einzunehmen, jetzt sage ich mal. Ich bin mir sicher, möglicherweise sitzen Leute unter uns, aber Leute hören mich garantiert. Denen hat der Herr schon längst aufs Herz gelegt. Gründ diese oder jene Firma, du kannst es, vertagt es nicht. Oder du wolltest schon immer einen Hauskreis gründen. Hast vielleicht nichts zu sagen, nimmst einfach die Botschaften von der Online-Kirche, dürfst du machen. Oder du bist schon seit 25 Jahren, naja, seit 5 Jahren jetzt verlobt. Ich sag dir, Karl-Heinz, komm endlich in die Gänge. Heirate diese Frau, ja? Es wird nicht besser. Zeit läuft. Der Zeitpunkt ist da, wo Gott jetzt anfängt, uns das Nest ungemütlich zu machen. Und es ist dieses Narbenkapitel, das finden wir in Josua Kapitel 5. Ist ein wunderbares Kapitel und da bin ich richtig hängen geblieben und muss euch das jetzt mitteilen, was da alles steht. Und zwar ist es so gewesen, dass der Herr zu Josua gesprochen hat und er hat Folgendes gesagt. Sie standen also wieder vor dem gelobten Land nach 40 Jahren Wüste und jetzt sollten sie also endgültig rein. Die Wüstenzeit hat ein Ende und der Segen und die Versorgung der Wüste haben ein Ende und stattdessen kommt jetzt also eine neue Phase. Eine neue Phase kommt auch für dich. Und es geschah, Vers 1, Josua Kapitel 5, Vers 1, es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, es hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israel hatte vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israel. Das, was den Segen blockiert hat, wird mutlos und schwach. Ich sag dir mal was, ich habe ein Wort für dich. Deine Probleme sind mutlos und schwach. Deine Probleme sind bereit, sich zu ergeben. Sie haben die weiße Fahne schon in der Hosentasche. Falls du vorbeikommst, dass sie sich ergeben können. Hast du das gehört? Du stehst vor deinen Problemen und denkst, Mann, die sind ja dick und fett, diese Mauern wie die Festung Jericho. Und ich sag dir mal eines. Das Wort Gottes sagt zu dir und ich sag zu dir heute Morgen im Namen des Herrn, deine Probleme, deren Herz zerschmilzt und es ist kein Mut mehr vor dir in ihnen. Nicht wegen dir, weil du so großartig bist, sondern weil du mit dem Herrn gehst und weil du bereit bist, dieses neue Land einzunehmen. Weil du nicht mehr rumflänzt und dich ständig beklagst, dass es nicht bequem genug ist, dieses Bett hier, du Prinzessin auf der Erbse, sondern weil du jetzt sagst, hey, jetzt aber mal frisch in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt, preis dem Herrn. Weil ein anderer Geist jetzt in dir ist. Du bist jetzt kein Kind mehr, das die ganze Zeit gewickelt werden will und gestillt werden will und gehalten werden will und nachts das Licht anbraucht, Feuersäule. Sondern jetzt ist die Zeit gekommen, wo du sagst, hey, kannst du ruhig das Licht ausmachen, ich fürchte mich nicht im Dunkeln. Was du klappern hörst, sind, naja, meine Zähne, aber das musst du nicht weitererzählen. Ja, ich weiß, dass der Herr mit mir ist. Wer kann da gegen mich sein? Seine Liebe bahnt mir einen Weg. Ja, und ihr Probleme, ihr schüchtert mich nicht ein, ich sprech's euch. Euer Herz ist zerschmolzen und es ist kein Mut mehr vor mir in euch, wegen Jesus. Das ist der Blickwinkel, den du jetzt einnimmst. Jericho, die Riesenfestung, ist kein Problem mehr. Gut, aber ich muss jetzt zu Folgendem kommen. Wieder ungemütlich. Ihr seid jetzt meine Gefangenen, ihr müsst es jetzt anhören. In jener Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer. Die steinernen Messer sind ein Symbol für die Gebote Gottes. Die 10 Gebote Gottes, das Liebesgebot. Und wiederhole die Beschneidung an den Söhnen Israel. Da machte sich Josua steinerne Messer, so wie Moses sich steinerne Tafeln gemacht hat und Gott sie mit seinem Finger beschrieben hat, und beschnitt die Söhne Israel am Hügel Aralot. Das heißt, Hügel davor heute, also Junge. Und dies ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Alles Volk männlichen Geschlechts, das aus Ägypten gezogen war, alle Kriegsleute waren unterwegs in der Wüste gestorben, bei ihrem Auszug aus Ägypten, und der Rest von den Leuten, die in der Wüste geboren wurden, die sind nicht beschnitten worden. In anderen Worten, die tragen immer noch den Schmutz Ägyptens mit sich herum, sozusagen. Die haben immer noch Gewohnheiten, von denen der Herr schon längst zu ihnen gesagt hat, sie sollen sie ablegen. Bevor du die Siege Gottes haben kannst, bevor du Milch und Honig bekommen kannst, bevor du den Ertrag Gottes bekommen kannst, bevor deine Probleme vor dir auseinanderfallen wie ein Haufen Mikado-Stäbe, musst du beschnitten werden. Ohne Beschneidung kein Einzug ins gelobte Land. Und was ist jetzt diese Beschneidung? Diese Beschneidung ist, dass du endlich Gott gehorsam wirst in den Punkten, die er dir schon seit Jahr und Tag aufs Herz legt. Er sagt dir, du sollst dich mit dieser Person versöhnen, zum Beispiel. Er sagt, du sollst endlich eine gewisse Gebefreudigkeit entwickeln, du alter Geizhals. Er sagt, du sollst nicht mehr so negativ sein, du hast keinen Grund dafür. Deine Negativität ist eine antrainierte Seuche, es ist ein Unglauben, den du hier ventilierst, der dich also kurz schließt. Hör auf damit. Du musst das alles nicht in eigener Kraft besiegen oder schlechte Gewohnheiten. Na, hör auf, 2 Flaschen Wein am Abend zu trinken, eine halbe reicht völlig. Du sagst jetzt, Pastor, wieso? Ey, ich richte dir nur aus, was der Herr sagt. Brauchst nicht sauer auf mich werden, ja, vor allem nicht, wenn du Weinhändler bist. Wenn du Sieg haben willst, dann kommst du an diesem Messer nicht vorbei. Und nochmal, das ist eine private Angelegenheit. Diese Beschneidungen haben an einem privaten Organ stattgefunden. Und das war schmerzhaft. Das hat eine Wunde verursacht und man hat erst einmal gebraucht, bis man sich dran gewöhnt hat, bis es wieder geworden ist. Also bestimmte Härten mutet dir der Herr jetzt zu. Du sollst dich also in Selbstdisziplin üben. Der Herr gibt dir die Kraft dazu, Selbstdisziplin zu haben. Also in anderen Worten, die Dinge, die er dir aufs Herz legt, dass du lassen sollst, auch lassen zu können. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Hast du das gehört? Die Sünde, von der du denkst, du kommst nicht weg von ihr, hat keine Macht mehr über dich. Die Pornoglotzerei hat keine Macht mehr über dich. Und ich sag mal, jedes Mal, wenn du ein Porno einschaltest, sagst du, oh, preis dem Herrn, danke Herr, dass ich befreit bin. Aber du sagst, ja, aber das passt überhaupt nicht zusammen hier. Das Heilige trifft auf das Unheilige. Ganz genau. Weißt du, was dann passiert? Dann sprühen die Funken. Und weißt du, was siegt? Widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Plötzlich, irgendwann fällt dieses Bedürfnis, dieses Zeug anzuschauen, von dir ab. Also es haben mir andere gesagt, der Herr war gnädig und barmherzig mit mir, ich hatte nie eine Pornogewohnheit. Halleluja, preis dem Herrn. Ja, und ich bin sehr froh, denn es fühlt sich wunderbar an, frei zu sein. Seine Begierden zu beherrschen, es ist fantastisch, es ist wunderbar. Frei zu schnaufen, verstehst du, nichts zu müssen, ist wunderbar, ist fantastisch. Und es ist eigentlich ein Zustand, den der Herr auch für dich hat. Ein Maß an Beschneidung, das findet im Verborgenen statt. Da ist niemand da, nur du und der Herr. Der Herr beschneidet dich. Nur du und der Herr sind da. Und du sagst dem Herr, du weißt, wie ich mit dieser oder jener Sache kämpfe, Herr. Ich lege das jetzt dir hin. Und Herr, du weißt, wenn es wieder passiert, dann fange ich an, dich zu loben und zu preisen und zu sagen, danke Herr, dass ich den Sieg habe. Obwohl es nicht so aussieht, sage ich trotzdem, Herr, ich habe den Sieg, danke, dass du mir den Sieg gibst. Die Sünde herrscht nicht über mich. Yeah. Und irgendwann, es dauert einen Tag, eine Woche, einen Monat oder vielleicht auch noch länger, ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich sicher, irgendwann hat der Teufel so die Schnauze voll, davon, dass er ständig eine auf die 12 kriegt von dir. Dass er geht. Und wenn du dann anfängst, in Freiheit hineinzukommen, du wirst es merken. Und dieses Gefühl wird fantastisch sein. Du wirst dir vorkommen wie in Öl gebadet, wie mit Honig gespeist. Also ich habe das schon ein paar Mal erlebt, solche Sachen. Als ich frei wurde von Drogen und verschiedenen anderen Dingen. Plötzlich ist es weg und du schnaufst an. Es ist, als ob die Sonne heller scheinen würde. Du hast einen Durchbruch erlebt, du hast eine Beschneidung erlebt. Und Beschneidung ist nichts Schlimmes. Beschneidung ist die Voraussetzung für mehr Frucht, größere Frucht, für Milch und Honig. Amen, Halleluja. Schmerzhaft, unangenehm, dauert, bis man sich daran gewöhnt. Aber wenn du durch bist, bist du durch. Und dann passiert was extrem Wichtiges. In Kapitel 5, Vers 13. Sie sind jetzt also beschnitten, sie sind jetzt geheilt von ihrer Beschneidung. Es geht ihnen wieder gut. Sie haben den Stress jetzt hinter sich. Sie sind durch. Sie sind jetzt frei. Und in dem Moment, in dem sie beschnitten worden sind, also nachdem sie fertig sind mit der Beschneidung, mit dem Ganzen, erscheint der Herr. Erscheint der Herr, der Herrscher. Josua Kapitel 5, Vers 13. Josua steht auf dem Hügel und blickt hinab auf die Festung Jericho. Und er denkt sich, in eigener Kraft können wir die nie öffnen, nie besiegen. Sie ist viel zu stark, die Mauern sind viel zu dick. Die feiern auch Volksfeste drauf, während wir sie belagern. So selbstsicher sind die, so sehr vertrauen die auf ihre Mauer. Da sind sogar Hurenhäuser auf dieser Mauer drauf. So sicher sind die, so feiern die, so selbstsicher sind die. Und im nächsten Moment werden seine Augen aufgetan und er sieht einen Mann da stehen. Und dieser Mann, der da steht, der strahlt Autorität aus. Und er hat ein Schwert in der Hand. Und Josua sagt, wer bist denn du? Bist du für uns oder bist du bei unseren Feinden? Und er sagt, weder noch. Ich bin der Oberste der Heerscharen des Herrn. Hast du das gehört? Der Herr der Heerscharen erscheint hier. Jesus vor seiner Menschwerdung. Und dann fällt Josua nieder, als er erkennt, Gott spricht zu ihm, fällt er nieder und sagt, spricht dein Diener, Herr, dein Diener hört. Und dann gibt er ihm eine Strategie. Sie sollen 7-mal um die Stadt Jericho herumlaufen und dabei ständig das Lärmhorn blasen, die Posaune blasen, Schofar blasen. Warum sollten sie das machen? Das Schofarhorn signalisiert, jetzt beginnt das Jubeljahr. Jetzt beginnt der Tag des Heils. Sie sollten die Bundeslade mitnehmen und um die Stadt herumziehen, einmal in der Woche, also einmal am Tag, eine Woche lang. Bedeutet, die Gegenwart Gottes ist bei uns. Die Bundeslade signalisiert, die Gegenwart Gottes ist bei uns. Und dass das Schofarhorn, dass die Posaune bläst die ganze Zeit, das erinnert die ständig, die ganze Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Was sind die Gesetze des Tages des Heils, die Mose ihnen gesagt hat? Ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Neuanfang. Alle Schulden werden vergeben. Alle Bewohner des Landes werden jetzt in Freiheit ausgelassen. Und das Land kehrt zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurück. Und der Herr sagt, damit wir uns da auch gar nicht vertun, im 3. Mose, Kapitel 25, Vers 23, da sagt er, mein ist das Land, Kanaan. Mein ist das Land, ihr seid Fremde und Beisassen bei mir. Und der Herr sagt, wem immer ich dieses Land austeile, dem gebe ich's. Und ich bin jetzt fertig mit den Kanaanitern, die haben sich nicht bewährt, die werden jetzt vertrieben, jetzt bekommt ihr dieses Land. Es ist mein Land und ich vermiete dieses Land jetzt neu. Wenn ihr euch an meinen Bund und an den Vertrag haltet, dann werdet ihr Milch und Honig erleben. Wenn ihr lebt wie die Kanaaniter, werdet ihr enden wie die Kanaaniter, ihr werdet vertrieben werden. Das sagt der Herr ihnen. Also, und sie wissen das. Sie wissen, sie haben das im Ohr. Josua hat ihnen das gesagt, Mose hat ihnen das vorher gesagt. Während sie also die Lärmtrompete hören, das ist wie eine Dauerpredigt, eine simple Dauerpredigt. Ihr seid Sieger, der Herr ist mit euch, der Herr ist in eurer Mitte, euch sind eure Sünden vergeben alle Bewohner sind jetzt in Freiheit ausgelassen und das Land wird neu verteilt, ihr bekommt einen neuen Platz zugeteilt. Ihr bekommt jetzt Land zugeteilt, ihr bekommt einen Ort, an dem ihr aufblühen könnt, zugeteilt. Ihr zieht jetzt ein und der Sieg ist euch vorherbestimmt. Die Engel Gottes gehen euch voraus und ebnen euch den Weg. Weißt du, das musste gar nicht gepredigt werden. Allein die Tatsache, dass das Schofarhorn geblasen wurde, hat diese Predigt in ihrem Kopf, hat diese Gedanken in ihrem Sinn verursacht. Wir müssen predigen, verständlich reden, ganz klar. Aber die haben das völlig verstanden. Und die Leute aus Jericho waren natürlich verwirrt, schon klar. Was machen die jetzt da? Was sind das für Komiker? Naja, aber was ist dann passiert? Am 7. Tag sind sie dann 7-mal herumgelaufen um die Stadt. Haben Sie sich dann daran erinnert, der Herr ist wirklich, wirklich, wirklich bei uns und wir sind jetzt wirklich, wirklich, wirklich die Erben dieses Landes und es geht jetzt wirklich, wirklich, wirklich los und wir sind wirklich, wirklich alle frei und wir sind jetzt wirklich, wirklich alle gesegnet mit Sündenvergebung. Das haben die nochmal so richtig einmassiert bekommen. Und dann haben sie die Lärmposaunen geblasen noch einmal, haben ein Siegesgeschrei angestimmt und dann sind die Mauern eingestürzt. Dann hat sich gezeigt, dass tatsächlich ihre Probleme wachsweich waren, windelweich waren. Die sind umgefallen, wie wenn sie aus Papier gewesen wären, diese Mauern. Wer musste sie umblasen, diese Mauern? Die Israeliten mussten diese stürzen, diese Mauern? Nein, der Herr hat sie physisch gestürzt. Bisher hat er Manna vom Himmel fallen lassen und jetzt lässt er Mauern umfallen. Man überlegt dir die Situation mal. Stell dir mal vor, du bist der Durchschnitts-Israelit und du kommst jetzt hierher. Du bist jetzt eingekeilt zwischen Jericho, der Festung, an der kommst du nicht vorbei, und der Wüste. Jetzt hast du die Wahl, entweder Wüste oder Jericho. Und du willst natürlich weder in die Wüste, denn die Wüste ist nicht gemütlich ohne Gott, ohne Manna und ohne Wolkensäule, ohne Feuersäule, ohne schützende Hand Gottes ist die Wüste nicht gut. Wüste ist prima, wenn Gott mit dabei ist, aber wenn er nicht mehr dabei ist, dann ist die Wüste also ein Horrorort. Dann stirbst du, deswegen bleichen da die Knochen in der Wüste. Andererseits können sie nicht nach Jericho hinein und nach Kanaan hinein, denn da ist Jericho vor mit seinen Truppen. Jetzt sind sie eingekeilt. Sie können nicht vor und nicht zurück. Vielleicht kommst du dir auch vor, wie wenn du eingekeilt wärst zwischen der Wüste und Jericho. Zwischen feindseligen Nachbarn und einem totalen Nichts, das hinter dir liegt. Und jetzt kommt es auf Gott drauf an, nicht wahr? Aber es kommt auch auf dich drauf an, dass du den Plan Gottes praktizierst, den er dir gibt. Der Dauerplan Gottes für dich ist, dich zu erinnern, dass der Herr mit dir ist. So umziehst du jedes Problem. Wenn ein Problem kommt, sagst du, Problem, du bist du, aber ich gehe mit dem Herrn, mit der Bundeslade um dich herum. Und ich höre das Lärmhorn, ich weiß, heute ist der Tag des Heils. Und am Tag des Heils erhört der Herr mich besonders gern. Da ist er offen, da ist er offen. So ziehst du um deine Probleme herum. Mit diesen Gedanken im Kopf, mit diesen Gedanken größer ist der Herr als das Problem, das vor mir steht. Auch wenn ich nicht sehe, wie es umfallen kann, dieses Mauerwerk. Ich weiß, es wird fallen, denn es muss so kommen. Und es ist dann tatsächlich ja auch so passiert. Also, wer lernt was hier? Na, gut. Eingeklemmt zwischen zwei ungemütlichen Orten, ja. Der Ausweg ist, zu tun, was Gott sagt. Es ist schwerer, als du denkst, und leichter, als du denkst. Du hast den Müll aus deinem Herzen herausgeschafft. Du hast dich beschneiden lassen. Du hast mit den schlechten Gewohnheiten gebrochen. Und der Engel des Herrn ist erschienen. Nochmal zurück zu dem Punkt. In dem Moment, in dem du den Müll aus deinem Leben schaffst, erscheint der Herr. In dem Moment, in dem Israel seinerzeit auf die Botschaft von Johannes dem Täufer einging und Buße getan hat und seine Wege gerade gemacht hat und das Krumme, ihr wisst schon, gerade gemacht hat, nicht mehr betrogen hat und so weiter und wieder Gott nachgefolgt ist, da plötzlich ist der Messias aufgetaucht und erschienen und hat sich manifestiert. Der war die ganze Zeit, schon seit 30 Jahren unter ihnen, aber er hat sich nicht manifestiert. Jetzt, wo sie sich beschneiden haben lassen im Herzen durch die Botschaft von Johannes dem Täufer, ist er plötzlich erschienen. Bei dir wird es ganz genauso sein. Schaff diese üblen Gewohnheiten aus deinem Leben weg, von denen du genau weißt, der Herr will, dass du sie weg hast. Und der Herr erscheint plötzlich bei dir in einer vollkommen neuen Dimension. Denn das Problem ist nämlich, dass viele denken, ja, was habe ich davon, wenn ich das lasse? Was habe ich davon, wenn ich nicht mehr so viel Wein trinke? Was habe ich davon, wenn ich nicht mehr dies oder jenes anschaue? Ja, wenn ich nicht mehr so viel Netflix glotze und so. Was habe ich davon? Dann habe ich ja nichts davon. Nee, das ist ein Glaubensschritt, den du da machst. Der Herr kommt dann und belohnt dich dafür. Du nahst dich Gott und er belohnt dich dafür. In anderen Worten, dir passieren dann gute Dinge. Herzenswünsche werden vielleicht erfüllt, auf die du schon lange gewartet hast, aber zu denen du nie durchgedrungen bist. Eben wegen dieser Blockaden, die du da noch dir erlaubt hast. Also jetzt haben wir zwei Zeugen aus dem Wort Gottes. Einmal Josua, dem der Herr erschienen ist nach der Beschneidung Israels. Und einmal Jesus, der erschienen ist und sich manifestiert hat im Leben Israels, als Johannes der Täufer gepredigt hat und sie sich an der Botschaft orientiert haben von Johannes. jetzt haben sie Jericho umwandert und ja, tatsächlich, es hat funktioniert. Jericho ist zusammengestürzt und Jericho war kein Problem. Das größte Problem im ganzen Land, nämlich die Festung Jericho, war kein Problem mehr. Sie haben sie gewonnen, sie haben sie eingenommen. Gott selber hat die Stadtmauer den Schutz der Feinde zu Fall gebracht. Der Herr bringt den Schutz deiner Feinde zu Fall, um Jesu Willen. Hast du das gehört? Was da so schwierig aussieht, ist in Wirklichkeit kein Problem für den Herrn. Halleluja. Also, lass mich noch ein bisschen was über den reifen Christ sagen jetzt zum Schluss. Oder vielleicht, was jetzt passiert ist mit Jericho. Weißt du, Jericho ist eingenommen worden, Kanaan ist eingenommen worden. Und die bösen Menschen mit grausamen, grauenhaften Gesetzen, Prostitution als Gottesdienst, Kinderopfer für die verdorbenen Götter dieser Leute, das ist alles abgeschafft worden. Der Terror der Kanaaniter hatte ein Ende, sie wurden verdrängt, Israel kam, ein besseres Volk mit besseren Gesetzen, hat eine bessere Gesellschaft hervorgerufen. Ja, es war schwierig, aber es hat funktioniert. Und der Herr macht es eben manchmal so. Ja, und wenn du der Bessere bist, ja, dann bist du im Aufwind. Dann segnet er auch dich, Halleluja. Denn wen will er denn sonst nehmen? Er nimmt diejenigen, die ihm nachfolgen, die es ernst mit ihm meinen. Vertrau da mal drauf. Ruhe in dieser Gewissheit. Der Herr ist mit dir, Halleluja. Amen. Also der reife Christ sagt nicht, na, wie geht's mir? Sondern er sagt, hey, was kann ich tun, um die Welt besser zu machen? Der reife Christ, der lässt sich nicht tragen, sondern der trägt. Der kreist nicht ständig nur um sich. Der jammert nicht über Probleme, sondern der lässt sich vom Herrn Probleme schenken. Hast du das gehört? Land einzunehmen. Vielleicht zieht ihr die ganze Zeit schon im Kopf rum, hey, ich könnte hier einen Handel aufmachen. Ich habe hier Beziehungen zu jemandem, der produziert, und ich habe hier eine Möglichkeit, es abzusetzen. Da gibt's Plattformen, ich bin ein guter Organisator, ich kann networken, ich kann Leute vernetzen. Und du kommst nie in die Gänge. Ja, mach halt, auf was wartest du? Probier's. Ja, kauf und verkaufe und schau, ob der Herr das segnet. Wenn du ins Trudeln kommst, dann erinnere dich an den Adler aus dem 5. Mose. Dann kommt er und fängt dich auf. Ich sage ja nicht, dass du nicht pleite gehst hin und wieder. Das gibt's. Ja, das musst du mit Humor nehmen. Na, manche Prediger, die predigen auch manchmal gut und manchmal denkst du dir, Mann, hoffentlich ist der bald fertig. Ja? Dann passiert mir natürlich nie, wie ihr wisst es ja. Nein, ich weiß es besser und du musst jetzt auch nichts sagen. Aber das Risiko musst du einfach eingehen. Ja, denn ich habe das noch nicht gelesen, aber in Josua Kapitel 5 steht noch was Wichtiges. Da steht noch was Wichtiges. Jetzt pass mal auf. Also irgendwann, steht in Kapitel 5, hat das Manna aufgehört und sie aßen das Land. Ja genau, hier sind wir ja. Meine Güte. Hier in Josua Kapitel 5 steht es. Josua Kapitel 5 natürlich. Und jetzt in Vers 10. Und die Söhne Israel lagerten in Gilgal. Gilgal bedeutet auf Deutsch Abwälzung oder Beschneidung. Und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats am Abend in den Steppen Jerichos. Also sie haben ihren Bund mit Gott erneuert. Sie haben ihm versichert, sie meinen es wirklich ernst. Sie haben ungesäuertes Brot und geröstete Körner gegessen an eben diesem Tag. Das Manna aber, Vers 12, hörte am folgenden Tag auf, als sie von dem Ertrag des Landes aßen. Und es gab für die Söhne Israel künftig kein Manna mehr. Sie aßen von der Ernte des Landes Kanaan in jenem Jahr. Also, sie sind zwischen dem Ertrag des Landes und zwischen dem Aufhören des Manna in einer kritischen Phase. Und er zwingt der Herr jetzt ihre Reife. Sie müssen jetzt Jericho einnehmen, sonst sind sie verloren. Es gibt kein Manna mehr und es gibt auch sonst nichts zu essen, wenn sie nicht Jericho einnehmen. Und er hat ihnen geholfen. Sie waren eingeklemmt. Gott hat sie scheinbar gezwungen, er hat sie absichtlich in diese miese, fiese Situation gebracht. Und es war volle Berechnung vom Herrn, damit sie sehen, wie er ihnen den Weg öffnet, wie er ihnen die Probleme löst, die Stadtmauern umfallen lässt und so. Sie erleben Gott wie nie zuvor. Wenn du jeden Tag nur mit der Hand aus dem Zelt langst, dein Manna holst und ansonsten liegen bleibst, dann erlebst du nicht, wie das ist, wenn plötzlich Gott für dich große Probleme löst und Mauern umfallen lässt. Halleluja. Amen. So, es gab also dann einen einen Mentalitätswechsel. Nicht mehr dieses, oh, wer kümmert sich um mich? Sondern Josua, diese Philisterhochburg hier, diese Stadt Hebron, da wo also die Riesen wohnen, ich möchte, dass du mir die als Erbe zuteilst, hat Kaleb gesagt zu Josua. Denn erinnere dich an das, was der Herr zu uns gesagt hat vor 40 Jahren. Ne? Überall, wo wir hinlaufen, dieses Land gehört uns. Ich hätte gern dieses schwierige Gebiet. So hat er geredet. Da redet der Glaube. Lass mich vielleicht, es gibt noch viele Sachen zu sagen, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr dazu. Lass mich Folgendes sagen. Hör dir mal selber beim Reden zu. Das Wort Gottes sagt im Markus-Evangelium, Jesus spricht, Kapitel 11, Vers 22, 23, 24. Wer glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Was aus deinem Mund herauskommt und mit der Energie des Glaubens aus deinem Mund herauskommt, das wirst du leben, das wirst du erleben. Wenn da Zweifel und Gejammer drinnen ist, wirst du in einem Welt des Zweifels und des Gejammers leben. Wenn aber Glaube aus dir herauskommt, dann wirst du in einer Welt des Sieges leben, in der Jericho keine Kraft vor dir hat und umfällt. Es liegt wirklich an dir. Hör dir mal zu beim Reden. Wenn da nur ständig negatives Zeug rauskommt, dann musst du die Botschaft von heute nochmal hören. Denn der Herr, der wird dich in eine Situation bringen, wo du eingeklemmt bist zwischen zwei Felsen, zwischen der Wüste und zwischen Jericho. Und das Manna hört auf und du kannst noch nicht vom neuen Ertrag des Landes essen, weil, hey, da sind noch die Kanaaniter drauf. Wo du ihn brauchst, unbedingt. Und dann musst du dich eben innerlich ermannen und musst sagen, also gut, Beschneidung, ich muss jetzt wirklich mit diesem negativen Geschwafel aufhören und mir angewöhnen, im Glauben zu reden. Vielleicht tust du das noch nicht mit besonders viel Energie, deinen Sieg bekennen, den du hast in Christus. Aber mach ruhig, wenn du merkst, wie Probleme sich plötzlich lösen, wie schön es ist, wie wunderbar es ist, wenn du ein Problem hast und es fällt für dich einfach auseinander. Und es löst sich quasi von selber und du steigst einfach über den Dreck drüber und sagst, na du, ja. Es ist ein wunderbares Erlebnis, aber du wirst es nie haben, wenn du nicht die Prinzipien, die wir heute ein wenig erörtert haben, dir zu eigen machst. Also, du lebst in der Welt, die du bekennst mit deinem Mund. Jesus sagt es, wer glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Deswegen sagt er, wenn du zum Berg sprichst, dem Glauben, dann wirst du den Berg versetzen. Oder wenn du zur Festung sprichst, oder du musst ja gar nicht zu ihr sprechen, du sollst ja nur sie anschreien, dann fällt Jericho um. Nachdem du sie mit Schofarblasen umzogen hast, diese Stadt. Falls du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, aber ihn gerne hättest, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, ihn einzuladen in dein Leben. Bet einfach mit. Wir beten alle miteinander, damit du nicht so allein bist. Wir beten. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Und jetzt ist der größte Feind, nämlich der geistliche Tod, aus deinem Herzen gewichen und das Leben ist angezogen. Jesus lebt in dir und es ist wunderbar. Gottes Segen. Amen.